Guten Morgen, ihr Lieben. Wir legen los in eine Reihe von Predigten hinein, in eine neue Predigtserie. Die Ich-Bin-Worte von Jesus haben wir die genannt. Und wir werden uns in den kommenden Wochen darin ganz bekannte Aussprüche aus dem Wort von Jesus angucken. Alle stehen sie in der Bibel, alle stehen sie im Neuen Testament, alle stehen sie sogar im gleichen Evangelium, im letzten Evangelium, dem von Johannes. Und sie werden genannt die Ich-Bin-Worte von Jesus. Und heute schauen wir uns jetzt als allererstes diesen Bibeltext an, den Lea uns gerade so schön vorgelesen hat, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich oute mich als ein absoluter Liebhaber dieses Ich-Bin-Wortes von Jesus. Das ist mein Highlight dieser sieben Ich-Bin-Worte. Deswegen habe ich mich total gefreut, die Woche das vorzubereiten, weil ich in meinem Erwachsenenleben immer wieder erlebt habe, dass genau durch dieses Ich-Bin-Wort Jesus ganz konkret in mein Leben hineingesprochen hat, weil es für mich so den Kern von Nachfolge wiedergibt, wo Jesus beschreibt, was bedeutet es eigentlich, mit ihm zu leben, mit ihm unterwegs zu sein, wirklich mit ihm ganz eng verbunden zu sein. Meine Frau hat mir vor ein paar Jahren so einen Adventskalender geschenkt mit so einem Holzfuß. Den habe ich dann zum ersten Advent bekommen und dann jeden Tag sozusagen so ein Kärtchen, wo ein Bild, wo ein Vers, wo ein Spruch draufsteht. Und an einem Tag stand dort aus Johannes 15, Vers 5 von schön gezeichnete Weinrebe, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und die anderen habe ich dann gar nicht mehr ausgepackt. Das war dann mein Highlight. Und seit 7, 8 Jahren hängt das in meinem Büro an der Tafel, wo ich den ganzen Tag hingucke, weil ich das so als eine der wichtigsten Aussagen in meiner Jesus-Beziehung finde, dass es darum geht, dass ich in ihm bin und dass ich ohne ihn eben gar nichts kann. Gleichzeitig ist es auch für uns hier in Unterfranken ein Wort, was Jesus vielleicht ganz besonders auch für uns gewählt hat, ja, unser Umfeld hier geschaffen hat um den Main herum mit so vielen Weinbergen und Weinreben, dass wir uns das den ganzen Tag auch angucken können, ehrlich gesagt. Also Weintrauben, Weinreben, besonders dann in der Zeit, wo sie eben zu sehen sind in den Weinbergen. Johannes 15, Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Worüber spricht Jesus hier? Er redet über Wachstum, er redet über Frucht. Frucht ist das Wort, was diesen Bibeltext durchzieht. Frucht, Frucht, Frucht. Das kommt immer wieder vor. Und Jesus sagt uns sozusagen, in mir, da habt ihr die Möglichkeit für eine unglaubliche Veränderung, für eine unglaubliche Charakterveränderung. Dieses Wort Frucht, es wird in der Bibel auch allermeistens dafür benutzt, um unser Innenleben zu beschreiben. Paulus, er hat in einem Brief, den er geschrieben hat, im Galaterbrief, spricht er über die Frucht des Geistes und er listet dann so 9 Eigenschaften auf, die diese Frucht des Geistes ausmachen und ausdrücken. Und er sagt, die Frucht des Geistes, die besteht in Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Jesus, er spricht uns hier zu und er sagt, zu dieser Frucht bin ich der Schlüssel. Wenn ihr das haben wollt, dann braucht ihr mich dafür. Ich möchte es in ein paar Fragen vielleicht noch anders ausdrücken. Ich möchte noch mal anders rankommen an diese Fragestellung, an diesen Text. Wie ist es möglich, dass eine Person, die egoistisch ist, selbstlos wird? Wie ist es möglich, dass ein Feigling zu einem mutigen Menschen wird? Wie ist es möglich, dass eine hasserfüllte Person voller Liebe ist? Geht das denn überhaupt? Jesus sagt, ja, das geht. Und ich bin der Schlüssel dazu. Durch mich kannst du so verändert werden, dass du so eine Person wirst. Hey, die Ratgeberliteratur heute, ja, die Podcasts, die YouTube-Playlists, die sind voll mit irgendwelchen Infos und Tipps darüber, wie du dich verändern kannst, wie du dich selber optimieren kannst, wie du noch ein bisschen besser werden kannst. Ja, und meistens ist dann so die Aussage, also das Einzige, was du tun musst, ist, du musst mir folgen, meine Tipps und Ratschläge umsetzen und Schritt für Schritt genau das machen, was ich dir sag, und dann geht dein Leben so richtig durch die Decke. Ja? Und die gute Nachricht für uns ist, Jesus erbietet uns hier in diesem Bibeltext, der schon so alt ist, viel älter als alle Ratgeberliteratur, die wir da irgendwie für Selbstoptimierung finden. Und er sagt uns, also das, was ich dir anbiete, das ist nicht irgendwie eine Technik. Es geht über all das weit, weit hinaus. Jesus sagt, wenn du wirklich von innen heraus verändert werden willst, dann brauchst du eine pulsierende Beziehung zu mir selbst. Ich sag's nochmal, Jesus, er sagt uns, wenn du wirklich von innen im Kern deines Herzens verändert werden willst, dann brauchst du eine lebendige Beziehung zu mir selbst. Eine persönliche Beziehung zu Jesus, aus dem wirklich das Leben herausfließt. Ja, wo du das Leben rausschöpfen kannst, so wie das die Rebe am Weinstock macht. Das ist das Geheimnis, über das Jesus spricht. Das wahre Geheimnis in diesem Text hier drinnen. Und Jesus sagt, ich bin die Lösung dafür. Ich bin der Schlüssel dazu. In Vers 16 heißt es dann, ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Und Jesus, er spricht uns heute Morgen aus diesem Bibeltext heraus zu, ich bin Gott und mein Wollen, das ist darauf ausgerichtet, dich zu einer Person zu machen, die Gott liebt. Und keine Sorge, ich werde mit jedem Problem, ich werde mit jeder Schwierigkeit, ich werde mit jeder Herausforderung in deinem Leben fertig werden. Ja, egal, was deine Challenge gerade ist, du brauchst dich nicht erst verändern. Du kannst, so wie du bist, zu mir in meine Nähe kommen, sagt Jesus, und ich werde dich selbst verändern. Eine Sache, die wir hier in unserem Text lernen, ist auch die organische Natur dieses Wachstums. Jesus, er spricht in dem zweiten Teil dieses Abschnitts dann darüber, dass wir seine Gebote halten sollen, Gottes Gebote halten sollen, dass seine Nachfolger einander lieben sollen. Und er sagt, mach das. Ja, Nachfolger, die mit mir zusammen leben, die tun das, die halten meine Gebote, die lieben sich einander. Und wenn wir jetzt nur diesen zweiten Teil von diesem Bibelabschnitt hätten, dann könnten wir vielleicht denken, ja, Jesus Nachfolge, das bedeutet in allererster Linie also, ich muss mich halt moralisch verhalten. Ich muss mich halt an alle Gesetze und Regeln halten. Mit anderen Worten, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann gilt Disziplin und Pflicht und tu dies und tu das. Aber das ist nicht der Punkt hier, sondern es geht im ersten Teil dieses Abschnitts darum, dass wir diese lebenswichtige, diese organische Verbindung zu Jesus selbst haben, bei unserem Meister zu Hause sind, bei Jesus selbst ruhen und dass wir das, was er verkörpert, in unser Leben hinein aufsaugen und ausleben. Was Jesus will, ist eine organische Veränderung in unserem Leben. Die wirklich, wirklich Auswirkungen hat auf die Art, wie ich denke und wie ich lebe. Und es gibt äußere Kräfte, ja, die können mein Herz vielleicht für eine Zeit bändigen. Es gibt Dinge, äußeren Druck, der auf mein Herz ausgeübt werden kann, dass ich mich vielleicht eine Zeit lang nach irgendwelchen Regeln richte. Ich möchte euch ein Beispiel dazu zeigen hier. Ein kleines Bild, wie das aussieht, wenn man ein Metallstück hat, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten, es zu verändern. Die erste Herangehensweise ist, du machst es halt bullenheiß, du hältst es so richtig lang in irgendwas Heißes hinein und dann legst du das auf so einen Amboss und hämmerst da so lang drauf, bis du es in die Form umgeformt, umgebogen, umgeschlagen hast, die du halt haben willst. Und dann lässt du es abkühlen und dann bleibt es in der Form. Und eine zweite Möglichkeit ist, wenn du es nicht heiß machst, dass du es einfach versuchst zu verbiegen. Ja? Und entweder bist du zu schwach, ja, und das Stück Eisen zu stark und du schaffst es einfach nicht, oder andersrum. Du bist zu stark und du zerbrichst einfach so ein kleines Eisenrohr. Aber es ist keine nachhaltige Veränderung, sondern eine nachhaltige Veränderung der Form ist, wenn es geschmiedet wird. Du machst es heiß, du bearbeitest es und dann kannst du wieder abkühlen und es bleibt in der Form, in der es bleiben soll, in der es der Meister dieses Stücks sich gedacht hat, dass es am Ende sein soll. Solange, bis es vielleicht wieder umgeschmiedet wird. Ja, legst es wieder ins Feuer hinein und dann wird es ein zweites Mal geschmiedet. Und damit wir das hier klar haben, Jesus, ihm geht es nur um eine Transformation unseres Herzens. Ihm geht es niemals um einen Druck von außen. Ne? Und das beschreibt er hier in diesem Bild der Weinreben und des Weinstocks. Die Weinrebe, sie ist mit dem Weinstock dauerhaft verbunden. Und Jesus, er spricht uns hier aber auch eine ganz deutliche Warnung aus. In Vers 6, da sagt er, wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und er verdorrt. Wenn ich nicht mit Jesus verbunden bin, zeichnet er dieses Bild, dann wird das abgeschnitten. Ja, und das kannst du dir im Herbst in den Weinbergen ansehen, ne? Wie da so die Träubchen vor sich hin rotten. Die werden zu kleinen Rosinen, irgendwann werden sie zertreten, irgendwann sind sie nicht mehr da. Das ist eine Warnung, die Jesus hier ausspricht. Bleibt in meiner Nähe. Seid keine unfruchtbaren Reben. Und ich glaube, äußerlich gesehen, da geht das so schnell, dass ich sagen kann, nun, ich schätze mal, ich glaube an Jesus. Ja? Ich vertraue auf Gott. Und ich finde das alles super, was Jesus gemacht hat. Aber dieser Bibeltext hier, er ist auch eine Frage an uns, die mir immer wieder von Jesus hier gestellt wird. Hast du diese lebenswichtige Verbindung zu mir, die dich wirklich von innen heraus verändert? Nicht nur, dass du dich äußerlich so verhältst, wie das vielleicht manche Christen machen, ja, dass du Bibel liest und betest, nee, sondern dass du von innen heraus verändert bist, dass du mit mir verbunden bist. Und Jesus sagt, das ist ganz einfach, das zu prüfen. Jemand, der mit mir verbunden ist, der wird Frucht hervorbringen. Der wird gute Frucht hervorbringen, anders geht das gar nicht. Aber wenn du diese Beziehung nicht hast, wenn du diese Beziehung mit mir nicht pflegst, dann sagt Vers 6, dann wirst du weggeworfen werden. Eine sehr klare Message von Jesus her, die er pointiert hier ausdrückt. Jesus sagt uns, dass wir die Liebe Gottes erfahren sollen in unserem Leben, dass wir uns davon füllen lassen sollen. Und wie nochmal? Die Antwort, sie ist ganz einfach. Sie heißt, du wirst Gottes Liebe erfahren, indem du mit ihm verbunden bist und mit ihm verbunden bleibst. Darum geht's bei Nachfolge Jesus hinterher. Ja, sei mit ihm verbunden, bleib mit ihm verbunden. Mehr ist es nicht. Und der Lebenssaft, er fließt von dem Weinstock aus. Ja, da kommt der ganze Lebenssaft her. Und der füllt auch mein Leben aus, wenn ich mit Jesus verbunden bin. Und vielleicht ist dein Leben gerade vollgeballert, ja, von tausend Dingen, die dich aber davon ablenken wollen, die dich wirklich davon ablenken. Und du hast vielleicht in deinem Leben gar keine Zeit, auch in der Nähe von Jesus zu sein und diese Beziehung zu pflegen. Konsequenz. Der ganze Lebenssaft, der aus dem Weinstock herauskommt, die ganzen Mineralien, die ganzen Vitamine, die in dein Leben hineinkommen sollen als Rebe, ja, sie kommen einfach nicht bei dir an, weil du keine Zeit dafür hast. Und ich würde sagen, so der Übertrag auf mein Leben, wenn ich das feststelle, wenn ich diesen Text lese und merke, ich kann das ja gar nicht leben, weil ich so abgelenkt bin. Ja, ich muss irgendwie andere Dinge aus meinem Leben abschneiden. Ich muss andere Dinge wegwerfen, über Bord werfen, mein Leben entschlacken, dass ich für Jesus Zeit habe. Zeit mit Jesus zu verbringen, darum geht es hier eigentlich. Das ist dieser Ruf hier drinnen, dauerhaft. Komm und folg mir nach und sei in meiner Nähe und bleib in meiner Nähe und sei einfach mit mir connected. Ich möchte gerne was zu all denjenigen sagen, die sich vielleicht die Frage stellen, ja, wie folgt man denn Jesus nach? Ich weiß gar nicht, ob ich Jesus schon nachfolge. Ich wundere mich manchmal über Christen, ja, und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ein Nachfolger von Jesus macht. Und wenn das bei dir so der Fall ist, dann hast du diese Frage im Kopf, und zwar folgende: Wenn ich ein Nachfolger von Jesus werden will, was muss ich denn in meinem Leben dann eigentlich alles aufgeben? Also was muss ich in meinem Leben denn verändern, um ein Nachfolger von Jesus werden zu können? Was sind so die Regeln, ja, wenn man mit Jesus zusammen unterwegs ist? Und vielleicht sind das so die klassischen Dinge, die du dann im Kopf hast, ja, als Nachfolger von Jesus. Da sollte man, bis man verheiratet ist, kein Sex haben. Ja, man sollte vielleicht 10% seines Geldes in die Gemeinde geben und den Armen geben. Was ist es denn sonst noch alles so, was ich als Nachfolger von Jesus machen will? Und ich möchte dir als allererstes sagen, also du machst es dir viel zu schwer, wenn du denkst, du könntest erstmal alle deine Lebensbereiche jetzt in Ordnung bringen und dann zu Gott kommen und so zack, ihm gefällt dein Leben, weil du es aus deiner eigenen Kraft heraus verändert hast. Ja, denk an dieses Bild von der Rebe und dem Weinstock, was wir hier sehen. Das ist das, wovon Jesus redet. Bekommt diese Rebe ihr Leben aus sich selbst heraus? Ist sie aus sich selbst heraus fruchtbar? Wir wissen alle, dass die Antwort ist nee, sondern der Lebenssaft, er kommt aus dem Weinstock heraus. Das ist der Ort, wo sie alle Kraft herbekommt. Und Jesus, er sagt uns, du bist aus Gnade gerettet. Und ohne mich, da kannst du gar nichts tun. Das ist der Punkt. Wenn man ein Christ wird, dann sagt man nicht zu Gott, schau mich jetzt bitte mal an, ja, ich habe mein Leben in Ordnung gebracht. Und weil ich jetzt für dich bereit bin, kannst du jetzt in mein Leben kommen, in mein Leben einziehen. Sondern wir alle, jeder einzelne von uns hier, auch die, die Jesus alle nachfolgen, sie haben das ganz anders erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott in ihr Leben hineingekommen ist und dass er uns genommen hat und sozusagen in seinen Weinstock hinein eingepfropft hat. Ich bin ja da nicht geboren worden an diesem Weinstock. Ich bin ja nicht in Gottes Familie hineingeboren worden durch meine körperliche Geburt. Sondern ich bin noch durch eine Entscheidung dahin gekommen, weil Jesus mich in sein Leben zu sich rufen wollte und ich ja gesagt habe dazu, dass er für mich gestorben ist, um meine Schuld zu begleichen vor Gott. Aber ich bin nicht zu Gott gekommen dadurch, dass ich irgendwelche Regeln davor schon eingehalten habe. Das geht ja gar nicht. Also ich kann ja nicht Gottes Regelkatalog einhalten, wenn ich noch gar nicht in seinem Reich lebe. Also das ist ja völlig unmöglich. Und deswegen ist der Weg, um Nachfolger zu werden und ehrlich gesagt auch der Weg, ein ganzes Leben lang ein Nachfolger von Jesus zu bleiben, ganz einfach zu sagen, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht aus mir heraus. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, ich kann mich noch so sehr bemühen, aber mir fehlt die Kraft dazu. Ich schaff's nicht, Gott. Und wenn du an dem Punkt bist, dann beginnt dein Leben mit Jesus. Das ist der Beginn deiner Reise mit Jesus, nicht das Ende. Dass du ihm ganz, ganz ehrlich einfach gegenüber zugibst und aussprichst, ja, meine ganze, so viele Dinge in meiner Vergangenheit, die waren nicht gut, Vieles in meiner Gegenwart ist nicht gut, aber ich habe verstanden, was du für mich gemacht hast und ich will bei dir sein. Ja, ich will mit dir verbunden sein. Ich nehme das an, dass du für mich dein Leben gegeben hast und ich will mit dir connected sein. Ich habe dir nichts vorzuweisen, Gott. Gott wünscht sich nicht von uns, dass wir zerknirscht irgendwie sagen, ich bin bereit, auf Sexualität zu verzichten bis zur Ehe, ich bin bereit, auf irgendeinen Teil meines Geldes zu verzichten, sondern was Gott will, ist dich ganz, ja, nicht ein paar Bereiche, nicht ein paar Bruchstücke deines Lebens, sondern alles, jeden einzelnen Bereich deines Lebens. C.S. Lewis drückt es in seinem Klassiker Pardon, ich bin Christ so aus. Ich zitiere ihn hier, er sagt, der christliche Weg ist so ganz anders. Er ist härter und gleichzeitig einfacher. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht so viel von deiner Zeit und so viel von deinem Geld und so viel von deiner Arbeit, sondern er sagt, ich will dich. Ich bin gekommen, nicht um euer Selbst zu quälen, sondern um es zu töten. Übergebe dich selbst mir und ich werde dir stattdessen ein neues Selbst geben. In der Tat, ich werde mich euch selbst geben und mein eigener Wille wird eurer werden. Dieses Zitat, das bringt es so top zum Ausdruck, was es bedeutet, ein Christ, ein Nachfolger von Jesus, ein Jünger von ihm, ein Schüler von Jesus zu sein. Ja? Wenn eine Person Jesus Christus nicht kennt, ist das Ziel von ihm, diese Person zu töten. Das steht hier in diesem Zitat drin, das Innenleben, den geistlichen Tod zu töten und ihn lebendig zu machen und zu einem neuen Menschen zu machen, der zwar äußerlich noch genauso aussieht, ich sehe noch genauso aus wie eines Tages vor meiner Bekehrung, aber innerlich ist alles anders geworden. Innerlich hat Jesus alles umgekrempelt. Jesus nachzufolgen ist härter und es ist gleichzeitig so viel einfacher, als wir oft denken. Ja, du musst nicht erst irgendeinen äußeren Regelkatalog abhaken und erfüllen, dass ich dann zu Gott kommen kann und ihm sagen kann, so, jetzt bin ich bereit für dich. Nee, sondern er will uns so, wie wir sind und dann komplett verändern. Nachfolger von Jesus zu werden bedeutet, in diesen Weinstock eingepfropft zu werden, in Jesus selbst. Und dann sagt Jesus, ich will der Grund für alles sein, was du tust. Hey, ich will dein ganzes Leben sein. Das ist das, was Jesus meint. Die Rebe, die kann doch kein Leben aus sich selbst heraus haben, wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden ist. Jesus sagt, ich will dich ganz, ich will dich komplett. Nicht nur ein paar Bereiche deines Lebens. Oder in anderen Worten, gib all deine Rechte auf, die du an dein eigenes Leben noch stellst. Ich will die Kontrolle über dein Leben haben. Sind das fordernde, sind das krasse Worte von Jesus? Ich würde sagen, ja. Das ist heftig. Das ist ein Anspruch an mein Leben, der absolut ist, der total ist, der alles umfasst. Und deswegen ist es gut, wenn ich die Kosten überschlage, bevor ich zu Jesus Ja sage, weil er will nicht ein bisschen was meines Lebens nur haben, sondern er will alles haben. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es so viel mehr, als sich einfach nur an ein paar äußere Verhaltensregeln zu halten. Ja? Sexualität in Reinheit zu leben, ein bisschen Geld zu spenden oder sonst was. Jesus will, dass wir ihn zum Zentrum unseres Lebens machen und alle anderen unsere Lebensbereiche dann um ihn herum sortieren und ordnen. Ja, und jetzt sagen sich vielleicht manche, was, ich soll alle meine Rechte aufgeben, was bedeutet das denn? Ja, wie kann das denn passieren, dass diese Frucht in meinem Leben wächst? Wie sieht denn das konkret aus? Und das sehen wir dann in der Folge dieses Abschnitts, ja, wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen. Jesus sagt relativ am Ende dieses Bibelabschnitts dann in Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener, der weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt hier also, ihr seid meine Freunde. Ihr seid nicht mehr meine Sklaven, ihr seid nicht mehr meine Diener. Ihr seid meine Freunde geworden, wenn ihr mit mir in der Nähe lebt und das Leben annimmt, was ich euch vorlebe. Und in Vers 2, da sagt Jesus, jede Rebe an mir, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wenn du bei uns hier in die Weinberge gehst, ganz besonders so am Ende der Lese, irgendwann im Herbst, vielleicht so im Oktober, und kein geschultes Auge dafür hast, was da die Weinbauern, wir würden sagen die Winzer, was die da machen, dann kannst du dir denken, eigentlich, also das ist ein ziemliches Chaos, was die da anrichten. Ja? Die haben eine scharfe Gartenschere mit dabei und damit attackieren sie den armen Weinstock, ja, und schneiden da munter dran rum, so dass der am Ende so aussieht, als ob er tot ist. Ja, also das ist kein schöner Anblick. Überall auf dem Boden liegen dann haufenweise so abgeschnittene Reben. An manchen sind noch kleine Blätter dran, kleine Trauben. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, und du denkst dir, lieber Winzer, hast du zu viel Wein getrunken? Warum machst du das? Ja, überall aus dem Weinstock blutet es sozusagen heraus, kommt dieser Saft rausgelaufen. Und man denkt sich so, wird er das überleben? Ja, oder geht er kaputt? Warum hast du das alles abgeschnitten, Winzer? Aber der Winzer selbst, er hat das allergrößte Interesse doch daran, viel mehr als ich als Spaziergänger in den Weinbergen, dass es seinem Weinberg gut geht. Ja? Und dass er nächstes Jahr noch bessere, noch fettere, größere Trauben hat und eine noch bessere Ernte einfährt. Und er hat garantiert nichts abgeschnitten, was für ihn nicht einen Gewinn bedeutet. Er hat bestimmt nichts davon abgeschnitten, was er besser mal behalten hätte. Warum hat er das gemacht? Er macht das, um seinen Weinstock zu reinigen, um ihn sauber zu machen, Ballast abzuwerfen, dass noch mehr Energie und Kraft da hineinfließen kann, dass es nächstes Jahr noch eine bessere Ernte gibt, noch eine bessere Lese. Alles, was der Winzer abgeschnitten hat, das hat er gemacht, damit die Rebe noch mehr Frucht bekommt, damit sie noch mehr Frucht bringen kann. Ja, er musste es abschneiden, damit sie ihre Produktivität, ihre ganze Kraft, ihr ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Und das macht er, auch wenn die Rebe das nicht versteht. Das ist dem Winzer egal. Das ist dem Winzer ganz egal. Jesus selbst, er wurde auch komplett abgeschnitten. Ja, wir feiern das bald an Karfreitag in unserem Gottesdienst. Jesus wurde komplett von Gott abgeschnitten. Da blieb kein Verbindungsstück mehr übrig. Und das ist der Grund, den Jesus hier in diesem Bibeltext benennt, warum er alle, die ihm heute nachfolgen und die an seinen Tod glauben und mit ihm verbunden sind, warum er sie nicht mehr komplett abschneiden muss, sondern nur noch zurückschneiden muss, um sie zu reinigen, um noch mehr Frucht in ihrem Leben zu schaffen. Ja, das sind Dinge in unserem Leben, die Ballast sind in Gottes Augen, die nicht dafür sorgen, dass wir gute Frucht bringen, sondern die Lebensenergie ziehen. Tut das weh? Tut das weh, so beschnitten zu werden in diesem Bild von der Weinrebe? Wenn ich an mein Leben denke, ich denke schon, ja. Ganz, ganz oft tut das weh. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich kenne die Begründung nicht. Gott tut es. Und er sagt, ich tue es, damit ihr noch mehr Frucht bringen könnt, die am Ende wirklich ein reines Leben, gutes Leben in meinen Augen hervorbringt. Jesus will nicht, dass wir irgendwie nur für ihn beschäftigt sind, so viele Dinge, die uns ablenken wollen, sondern er will, dass wir ihn im Zentrum unseres Lebens haben. Sein allergrößter Wunsch ist, dass wir mit ihm verbunden sind. Das ist der Wunsch, den er für unser Leben hat. Jesus will, dass wir bei ihm sind, ganz nah bei ihm sind, mit ihm verbunden. Und er sagt sogar als unseren ultimativen Freund, ja, er nennt sich unseren Freund, wenn du Jesus kennst und liebst und ihm nachfolgst, dann darfst du Jesus deinen Freund nennen. Ja, mach ihn doch zu dem besten, zu dem allerbesten Freund deines Lebens. Und die Frucht daraus wird sein, dass du ein Leben führen kannst, welches dem von Jesus so ähnlich wird, so gleich wird. In deinem Denken, in deinem Handeln, sogar die Art und Weise, wie du dich über Sachen freuen kannst. Jesus sagt, er will dir ein Leben in purer Freude schenken, ein Leben in Fülle. Und das bedeutet auch, seine Freude spüren und empfinden zu können. Diesen letzten Gedanken jetzt in meiner Predigt, dass Gott immer wieder Dinge in unserem Leben zurückstutzt, die wir nicht verstehen können, die schmerzhaft sind, die drückt C.S. Lewis in seinem Klassiker Pardon, ich bin Christ, ebenso aus wie das Zitat, was ich euch vorhin schon vorgelesen habe. Und damit möchte ich jetzt zum Schluss der Predigt kommen und ihn hier nochmal zitieren. Bessere Worte habe ich dafür nicht, deswegen C.S. Lewis. Er sagt, stellen Sie sich vor, wir seien ein lebendiges Haus. Gott kommt in dieses Haus, weil er es umbauen möchte. Zunächst verstehen wir noch, was er dort tut. Er bringt die Abzugsrohre in Ordnung und bessert die Schäden auf dem Dach aus. Weil wir wussten, dass diese Reparaturen fällig waren, sind wir nicht weiter überrascht. Aber auf einmal fängt er an, im Haus auf eine Weise herumzuklopfen, die höchst schmerzhaft ist und zudem noch sinnlos erscheint. Was hat er bloß vor? Er baut ein völlig anderes Haus als das, was uns vorschwebte, fügt hier einen Seitenflügel an, zieht dort eine Zwischendecke ein, baut Türme und legt Höfe an. Wir hatten geglaubt, ein nettes kleines Häuschen würde aus uns gemacht. Er aber errichtet einen Palast, denn er selbst will darin einziehen und dort drin leben. Wunder dich nicht, wenn Gott das nächste Mal in deinem Leben wieder am Werk ist, um dich in seinem Sinn zu reinigen. Er möchte kein kleines Häuschen, kein kleines Einfamilienhaus aus dir machen, sondern hey, er will einen Palast, er will einen Tempel aus dir machen, ja, in dem er selber wohnen kann. Standesgemäß für einen Gott. Das, was wir heute hier aus diesem ersten Ich Bin-Wort von Jesus gelernt haben, es ist, dass er sagt, hey, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist die Anordnung. Er ist der Meister, wir sind seine Schüler. Und wenn ihr mit mir verbunden seid, dann wird Frucht aus eurem Leben hervorkommen, reiche Frucht. Und ohne mich, da könnt ihr nichts tun. Und deswegen gilt diese Einladung für jeden heute, in die Nähe von Jesus zu kommen. Ja, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, bist du eingeladen, zu Jesus zu kommen und bei ihm anzufangen. Du kannst heute gleich nach dem Gottesdienst hier den Startschuss machen, wenn du willst. Wenn du mit Jesus lebst, dann gilt die Einladung hier von Jesus, bleib bei mir. Er ruft uns alle immer wieder dauerhaft in seine Nähe. Hey, und er wartet auf uns. Er ist da. Amen.